Guten Morgen zum ersten Sportpodcast des Tages.
Die Bayern patzen, aber der selbsternannte Verfolger BVB kann daraus kein Kapital schlagen. Was sagt das aus?
Das erklären wir euch gleich. Außerdem blicken wir auf die Gladbacher. Bayern können sie schlagen, aber sonst.
Der EM-Rückzug ist erstmal vom Tisch. Die Corona-Bedrohung beim Deutschen Handballbund, bei der Nationalmannschaft, aber nicht wirklich. Alfred Gislason erklärt, wie er mit dieser belastenden Situation umgeht.
Und wir machen mit euch noch einen virtuellen Streifzug im wahrsten Sinne des Wortes. Wir fahren nämlich mit euch in Gedanken die legendäre Abfahrtspiste von Kitzbühel, die Streifrunde.
Und das ist richtig cool. Dranbleiben lohnt sich immer, aber heute ganz besonders, wie ich finde. Und wir haben nämlich natürlich auch Top und Flop und einen Blick zurück in der Sportgeschichte. Und wir sagen freundlich, guten Morgen, hier ist Stand jetzt, euer erster Sportpodcast des Tages, wie immer unterstützt vom Sportinformationsdienst SID. Mit mir, mit Andreas Wurm.
Und mit mir, mit Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Wir wissen noch nicht, wer am 21. Mai im Finale des DFB-Pokals stehen wird. Wir wissen aber, dass endlich mal ein anderer Club als die Bayern oder als Borussia Dortmund den Pott holen wird. Es gibt also noch einen Wettbewerb im deutschen Fußball, der Spannung verspricht.
Ja, der Pokal ist quasi die bessere Bundesliga, zumindest in diesem Jahr, also zumindest für neutrale Fans. Aber die Dortmunder muss das Aus gegen St. Pauli schon irgendwo nachdenklich stimmen, denn es ist ja jetzt nicht unbedingt ein so gutes Zeichen im Sinne eines echten und langfristigen Wettbewerbs im deutschen Fußball, dass Dortmund eben diese Pokalchance in diesem Jahr, nachdem die Bayern gepatzt haben, so liegen lässt. Also fahrlässig muss man ja schon sagen. Sie haben es nicht nutzen können, dass Bayern schon raus ist. Und das offenbart mal wieder, dass dem BVB eben wohl wirklich genau das fehlt, was man ihm ja schon seit längerer Zeit immer wieder abspricht und worüber sich Marco Reus mal so herrlich aufgeregt hat im TV-Interview, als er nämlich gefragt wurde oder ihm vorgeworfen wurde, dass eben Killerinstinkt und unbändiger Siegermentalität bei Dortmund jetzt nicht gerade üppig vorhanden sind.
Naja, aus Dortmund hört man immer wieder nur die Ansage, wenn die Bayern patzen, dann wollen wir da sein. Ja, der Worte hört man gern, aber es mangelt an der tatkräftigen Umsetzung, denn das ist nicht da, wenn es drauf ankommt. Das hat man jetzt ja gerade wieder gesehen und das zeugt nicht gerade von wirklich ganz großer, der wahren Klasse, wenn man solche Einladungen eben nicht annimmt.
Also Dortmund muss und wird daraus sicher Schlüsse ziehen. Im Sinne eines einigermaßen offenen Wettbewerbs bleibt eigentlich zu hoffen, dass es dann auch die richtigen Schlüsse sind. Sonst bleiben nämlich alle Hoffnungen auf wenigstens dauerhaft etwas mehr Spannung wohl vergebens.
Stand jetzt aktuell.
Und jetzt kommen wir mal zum aktuellen Pokal von gestern durch das Aus von Borussia Mönchengladbach im Achtelfinale bei Hannover 96. Ja, du lachst als
du ja, hast teils gesagt gestern.
Ja, ich hab's, ja gut, meine Prophet.
Natürlich.
Ja, ich war nicht wirklich davon überzeugt, aber gut, ich hab's gesagt. Ja, oh, dass sie mit 3-0 gleich gewinnen, also da hab ich nicht mit gerechnet und du wirst dich als quasi Hannoveraner zumindest arbeitstechnisch sicherlich freuen, oder?
Ja, allerdings. Also da ist die Freude in der Stadt, das habe ich so mitbekommen, weil ich zufälligerweise auch zu der Zeit gerade in Hannover war. Da natürlich schon groß, denn man hätte man damit gerechnet, dass sie wirklich Gladbach schlagen. Also so wirklich so als Mittelfeld in der zweiten Liga und dann gleich noch so deutlich. Pokal hat seine eigene Gesetze.
Ne? 3-0, 3-0. Ja? Aber mit steht ja jetzt fest, es sind alle DFB-Pokalsieger der letzten 29 Jahre ausgeschieden. Gladbach hatte 95 Jahre den Pokal gewonnen. Und damit ist Hannover der jüngste noch verbliebene Pokalsieger im Wettbewerb. 1992 war das.
Ja, und damals hatten sie übrigens gewonnen gegen, genau, Borussia Mönchengladbach im Elfmeterschießen 4-3. In Niedersachsen, gerade in Hannover, hätte das jeder unterschrieben, wenn es diesmal wieder so ausgegangen wäre. Aber dass es dann doch ein 3-0 ist, damit konnte man so auch nicht rechnen. Also das brauchten sie gestern also nicht. Die haben es über 90 Minuten geschafft. Und jetzt haben sie wieder die Chance nach der großen Überraschung gegen Gladbach. Wobei nach der Bilanz der Borussen in dieser Saison, war es denn dann wirklich eine Überraschung?
Na, du hast es ja gesagt, ich habe gestern auf Hannover getippt, obwohl ich eigentlich nicht wirklich recht dran geglaubt habe, aber ich habe es mal rausgehauen. Aber ja, also nee, so richtig überrascht ist man vielleicht dann doch nicht, weil Gladbach kann offenbar wirklich nur gegen Bayern gewinnen.
Ja, der 12. der zweiten Liga war auf jeden Fall zu schwer für Gladbach. Die Krise bei Gladbach wird größer und größer. Ja, ganz ehrlich, die Leistung war aber auch echt miserabel gestern Abend.
Ja, schon nach 4 Minuten Bock von Elvedi und damit fiel die Hannoveraner Führung durch Bayer. Dieser frühe Rückstand, der hatte Gladbach dann richtig und sichtlich gelähmt. Nach vorne ging übers ganze Spiel bei denen nämlich quasi gar nichts. Auch als Embolo kam, führte das nicht zu mehr Torgefahr. Und hinten war die Mannschaft einfach extrem fehlerhaft. Neuzugang Friedrich, Hand im Strafraum gespielt. Der fällige Elfmeter führte dann zum 0:2 und dann konterte Hannover die Gladbacher kurz nach Wiederanpfiff nach einer eigenen Ecke der Gladbacher. Eiskalt aus. Absicherung, Fehlanzeige. Also das war wirklich extrem mies von 1 bis 11 und langsam gehen jetzt auch die letzten Argumente für Trainer Hütter aus. Man will, aber kriegt's nicht auf den Platz. So hat auch Kapitän Stindl das bei Sky ziemlich fassungslos und schimpfend, aber eher so geknickt schimpfend dann zusammengefasst.
Naja, und das ist doch diese Mannschaft, die sich erlauben kann, einen Stammspieler in der Nationalmannschaft auf die Bank zu setzen, weil sie einen Neuzugang holen.
Ginter hat gespielt.
Ja, der hat gespielt. Aber in der Liga setzen sie ihn auf der Bank und Friedrich hat schon wieder gepatzt. Also das ist schon extrem mies, muss man sagen. Du hast es gerade schon gesagt und das trifft auch auf die Bilanz zu. Die Borussia hat zuletzt ja schon in der Liga 5 der vergangenen 7 Begegnungen verloren. Jetzt ist aus im DFB-Pokal eine wirklich besorgniserregende Entwicklung. Eine Talfahrt, die man lange nicht gesehen hat dort.
Ich bin gespannt, wie es da jetzt weitergeht, aber lass uns noch auf die weiteren Ergebnisse kommen. Leipzig schlägt Rostock mit 2:0, Freiburg gewinnt in Hoffenheim mit 4:1 und Union schlägt Hertha mit 3:2 bei der, ja, bei Sky hieß es Weltpremiere, weil es das erste Berlin-Derby im Pokal überhaupt war. Das ist eine ähnliche Mega-Weltpremiere, wie früher RTL das immer verkauft hat. High Alarm auf Mallorca war, glaube ich, auch so eine Weltpremiere. Erinnerst du dich?
Ja, da selbstverständlich. Und dann war es wirklich übelst, aber das ist ja ungefähr so wie gestern Abend.
Genau. Ralf, ich kenne Arni Möller.
Genau. Ja, das wollte in international auch keiner sehen, richtig?
Nee, definitiv nicht.
Top und Flop.
Top des Tages ist Alexander Zverev, denn der wird seiner Favoritenrolle bei den Australian Open weiter gerecht. Er ließ sich im Spiel gegen den Australier John Millman auch nicht vom lautstarken Heimpublikum in irgendeiner Art beeindrucken, gewann in 3 Sätzen ganz klar und bekam nach dem Spiel für seine launige Ansprache, für sein launiges Siegerinterview im Stadion dann auch schon Sonderapplaus. Gute Vorzeichen.
Ja, hat er sich verdient, aber so einen Sonderapplaus gibt's für unseren Flop des Tages nicht. Das ist die Olympia-App My2022. Das ist die App, die Sportlerinnen und Sportler sowie allen weiteren Teilnehmern an den Peking-Spielen im Kampf gegen die Ausbreitung von Corona in China angeraten wird zu nutzen. Aber die Experten des Citizen Lab der University of Toronto, die haben eine mangelnde Verschlüsselung da drin aufgedeckt. Alles andere als gut bei einer App, in der auch Passdaten, tägliche Temperaturmessungen, weitere persönliche Daten, also alles, was auch rund um Krankheiten, um Corona geht, da eingetragen werden muss. Also Datenschutz, gut, weiß man ja, kennt man in China jetzt nicht so direkt.
Stand jetzt aktuell.
Ach, Corona-Sorgen hier, Halbfinal-Hoffnungen da. Die deutschen Handballer erleben bei der Europameisterschaft eine Achterbahn der Gefühle. Zum Hauptrundenauftakt wartet heute Titelverteidiger Spanien. Und unmittelbar davor haben sich die Corona-Sorgen nochmal intensiviert. Obwohl Bundestrainer Alfred Gislason in der Medienrunde am Mittwoch noch inständig gehofft hatte, dass keine weiteren Corona-Fälle dazukommen.
Tja, aber gestern Abend kamen dann noch weitere Fälle dazu. Wie beurteilte Gislason denn vor dieser erneuten Hörungsbotschaft die aktuelle Situation? Gerade mit Blick auf den Hauptrundenauftakt gegen Spanien dann heute Abend, ja, und vor allem auch vor diesem allgemein sehr engen Terminplan bei der EM, aber gleichzeitig bei diesem Corona-bedingt reduzierten Kader.
Natürlich ist es so, jetzt haben wir einen Tag vor das Spiel gegen Spanien. Das ist auf dem Papier und in der Realität wahrscheinlich der schwerste Gegner überhaupt. Und dann haben wir kein Training oder Tag, das wissen schon, dann gegen Norwegen. Das ist so, wie es ist. Also wir nehmen das an. Natürlich ist das so, in zwei solche Spiele in 2 Tagen muss ich ganz sicher auf alles zurückgreifen, die ich da habe. Also das wird sehr interessant, aber es ist eine große Herausforderung und das ist halt Handball.
Und mit welchen Gefühlen geht er die täglichen Covid-Tests an?
Ja, das ist immer die spannendste Zeit des Tages, das Warten auf die Resultate der Covid-Tests. Noch hat man die Hoffnung, oder dass keine weiteren dazukommen. Vielleicht ist das völlig unrealistisch, aber natürlich ist es so, dass jetzt diese 35er Kader, soweit ich verstehe, was man vorher angeben musste, ist alles ein bisschen aufgelockert worden. Ich hoffe natürlich, dass es nicht zu enden wird, dass wir mit 50er Karte wieder nach Hause reisen am Ende des Turniers.
Alfred Gislason in der Medienrunde nach der makellosen Vorrunde der deutschen Handballnationalmannschaft und vor dem heutigen Spiel gegen Spanien, als er noch von 9 erkrankten Spielern und nicht den mittlerweile 12 Spielern ausging. Trotzdem ist nach Diskussionen zwischen dem Deutschen Handballbund und der HBL ein kurzzeitig mal in den Raum gestellter Rückzug der deutschen Mannschaft von der Europameisterschaft vorerst vom Tisch. Aber die EM ist ja noch lang.
Oh.
Heute in der Sportgeschichte.
20. Januar 1980, da befanden sich die Ost-West-Beziehungen auf einem absoluten Tiefpunkt. Wenige Wochen zuvor, da waren die Sowjets in Afghanistan einmarschiert und US-Präsident Carter sah darin einen kriegerischen Akt, den die USA und ihre Verbündeten so nicht hinnehmen wollten.
Wenige Monate vor Beginn der Olympischen Spiele in Moskau war das und Carter wollte diese Spiele nun als Druckmittel nutzen, um die Sowjetunion zum Rückzug zu bewegen. Er wandte sich an die Öffentlichkeit und an das Internationale Olympische Komitee. Spiele in Moskau würde er und sein Land nicht unterstützen.
And I have notified the Olympic Committee that with Soviet invading forces in Afghanistan, neither the American people nor I will support sending an Olympic team to Moscow.
Er forderte das IOC auf, die Spiele aus Moskau abzuziehen, doch das IOC lehnte Carters Wunsch ab und das führte zum Olympia-Boykott von 1980 und den verkündete Carter 2 Monate später. Die US-Amerikaner, die blieben den Spielen also fern und ein Großteil ihrer Verbündeter, darunter die Bundesrepublik Deutschland, folgte dem Beispiel.
Der Boykott 1980 führte allerdings nicht zum erhofften Erfolg. Die Sowjets blieben bis 1989 in Afghanistan und 1984 boykottierten die Sowjetunion und ihre Verbündeten dann ihrerseits die Olympischen Spiele in Los Angeles.
Stand jetzt aktuell.
In Kitzbühel sieht's auf den ersten Blick aktuell aus wie jedes Jahr vor dem berühmten Hahnenkammrennen. Am Fuße der Streif, da steht eine Stallrohrtribüne, aber wenn dann die Rennen am Freitag und wetterbedingt nicht am Samstag, sondern am Sonntag gefahren werden, die Abfahrten, dann wird's doch anders sein als gewohnt.
Naja gut, angesichts einer 7-Tage-Inzidenz von über 3000 werden sich keine 10.000 Fans dort auf der Tribüne einfinden, sondern nur 1000 handverlesene Zuschauer, geimpft, genesen und nur mit PCR-Testung. Keine Hollywood-Prominenz oder andere Stars und Sternchen wie sonst werden dort an der Strecke stehen.
Der Mythos Streif wird also in diesem Jahr eher zu einem Sportevent für Puristen. Aber was gleich geblieben ist, auch in Pandemiezeiten, ist das natürlich eine legendäre Strecke, auf die ich mich persönlich nie trauen würde. Aber ich bin in Sachen Skifahren, ich kann auch nur den Einkehrschwung richtig gut.
Sehr gut, aber den muss man auch filigran beherrschen. Aber dann ist auch die Welt eigentlich in Ordnung. Also so richtig getrauen tue ich mich auch nicht. Ich war zwar schon mal dort und ich bin auch einen Teil der Streif schon gefahren mit dem Snowboard. Aber nein, stopp, man kann das nicht sagen, dass das gefahren war. Ich bin runtergekratzt, mehr habe ich mich da nicht getraut. Die berühmteste und berüchtigste Abfahrtstrecke der Welt soll wirklich den Profis vorbehalten bleiben. Aber wir machen mit euch jetzt trotzdem mal eine kleine Begehung, einen Streifzug sozusagen, virtuell. 3312 Meter geht es jetzt rasant bergab. Ich bin da mal mit so einem Paragleitschirm, also im Tandem, drüber geflogen. Unfassbar. Da hat man erstmal wirklich gesehen, wie steil das ist. Dieses Ding ist einfach Wahnsinn.
Also ins Starthaus, da würde ich mich noch trauen. Also zumindest zum Gucken, ne? Seit 2021 gibt's. Ja, eben. Und selbst da wird's mir wahrscheinlich schlecht werden, wenn ich runtergucke. Aber seit 2021 gibt's ja ein neues Starthaus. Die alte Luftwaffenbaracke, die hatte dann irgendwann mal ausgedient. Ich glaube 1973 war die da hingestellt worden. Jetzt gibt's da ein Starthaus aus Beton, Glas und Holz.
Aber schon mit dem Startschuss geht es los, denn das ist der steilste Starthang im Weltcup mit 51% Gefälle. Und dann einer scharfen Linkskurve zur Mausefalle, die 160 Meter bis dorthin werden, in 8,5 Sekunden zurückgelegt.
Ja, und da kommst du mit enormem Tempo gleich in die steilste Stelle der Streif, die Mausefalle mit 86% fast Gefälle. Hier wird bis zu 80 Meter weit gesprungen bei einem Tempo von 110 bis 120 km/h und dann steht auch schon gleich eine Linkskurve an hin zur
Karussellkurve, das ist die erste Schlüsselstelle, technisch anspruchsvoll, 180 Grad Rechtskurve. Hier wirken auf die Fahrer kurzzeitig Fliehkräfte von bis zu 3,1
G. Aber es wird etwas langsamer dann zumindest, mit Tempo 60 bis 80, da ist ja schon fast eine Spazierfahrt, geht's dann rein in diesen Steilhang und das ist die eisigste Passage der Streif und die ist technisch natürlich besonders herausfordernd. Mit 90 bis 100 km/h, da hat man dann also wieder Schwung aufgenommen und den Schwung, den muss man mitnehmen in den Brückenschuss.
Ja, und der wartet nach der Ausfahrt des Steilhangs. Das ist die schmalste Stelle dieser Streif und die durchfährt man mit ca. 110 Stundenkilometer und kommt dann ins Gschöss mit 650 Metern längste Gleitstück.
Ja, das ist die einzige Passage auf der Streif, auf der man durchschnaufen kann, also zumindest wenn man wirklicher Profi ist, ne? Also ein Normalsterblicher würde da wahrscheinlich nicht schnaufen, der würde da hoffen, dass er nicht seinen letzten Atemzug macht, aber dieses Durchschnaufen, selbst bei den Profis, nur kurz, 90 km/h hat man hier Tempo und dann macht die Piste am Ende einen Rechtsknick mit Sprung hinein in die alte Schneise.
Die alte Schneise, eine unruhige, nach rechts hängende Passage, es folgt ein rasanter Geländewechsel und dann geht es mit ca. 120 Stundenkilometer in die Anfahrt auf den Seilalmsprung.
Ja, und das ist Halbzeit dann auf der Piste. 80 bis 90 km/h hat man dann hier drauf. Problem ist aber die Landezone beim anstehenden Sprung, die ist gar nicht einsehbar.
Ja, es folgt dann auch die Seilalmkurve. Das ist eine ganz schwierige S-Kurve mit so einer starken Drehung. Und mit 80 bis 90 Stundenkilometer geht es dann rechts hinein in den Lerchenschuss.
Das ist das zweite Gleitstück der Piste. Mit circa 100 bis 110 km/h nimmt man dann Anfahrt auf den Oberhausberg. Und da steht dann wieder eine scharfe Richtungsänderung an. Und mit Tempo 60 bis 80 geht's dann zur Hausbergkante.
Ja, da folgt ein Sprung dann nach rechts, der ist vom Ziel schon einsehbar, also da kriegen dann auch die Fahrer dann so die Stimmung so richtig mit, das hören die dann bestimmt auch schon so, zumindest so ein kleines bisschen und man hat hier ca. 100 Stundenkilometer drauf, es folgt dann die Hausbergkompression, das ist eine Linkskurve nach der Hausbergkante. Hier wirkt eine maximale Fliehkraft von 3,5 G. Das Gesichtsfeld wird dann auf einmal komplett verengt. Ja, das ist bis 100 Stundenkilometer. Ja, dann kommt so ein Tunnelblick und dann kommt die Traverse.
Ja, und da steht eine Querfahrt an auf hängendem und total unruhigem Gelände. Das ist extrem für Mensch, aber auch fürs Material. Und zwischen 90 und 105 km/h hat man da dann so drauf. Es folgt danach ein leichter Rechtsknick und dann kommt der Zielschuss.
Ja, und der hat dann nochmal 63% Gefälle. Das ist die schnellste Stelle mit Geschwindigkeiten über 140 Stundenkilometer. Den Temporekord hält hier mit 153 auf Brettern. 153 Stundenkilometer. Der Österreicher Michael Walschhofer 2006 hat der den aufgestellt.
Und es folgt die Zielkompression. Da wirkt ganz viel Druck auf die Athleten. Mit 140 km/h geht's dann auf den Zielsprung zu. Der trägt einen bis zu 80 Meter weit. Ja, und dann bist du auch kurz darauf im Ziel wahrscheinlich völlig kaputt. Und wenn ich das alles so höre, da bin ich froh, dass ich da nicht runterfahren muss.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
So, jetzt heißt es nochmal durchatmen für uns. Wir haben ja auch alle großen Themen des Tages eigentlich angesprochen. Tennis in Australien steht natürlich an und Handball-EM, also zumindest mit denen, die dann noch spielen dürfen.
Und über Tennis halten euch natürlich unsere Kollegen von Chip and Charge im Podcast auf dem laufenden Handball. Bekommt ihr natürlich bei Anwurf und alles natürlich bei Sportradio Deutschland. Das legen wir euch ja immer ans Herz. Die halten euch nämlich den ganzen Tag aktuell auf dem Laufenden.
Dort gibt es alle 15 Minuten frische News und natürlich hört ihr auch ganz viele Experten aus dem meinsportpodcast.de Universum im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Und wir freuen uns, wenn ihr uns morgen früh, morgen Vormittag oder wann auch immer ihr uns hört, aber jedenfalls zuhört. Ab 7.07 Uhr sind wir wieder für euch da im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
Und dort haben wir Sport für die Ohren rund um die Uhr für euch. Klickt euch einfach mal durch. Bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.